Freiheit für Maria M. Wer von euch erinnert sich noch daran, dass er vielleicht in der Schulzeit immer mal aufgefordert wurde, Freiheit für? Fällt da jemandem was ein? Na, wie hieß sie? Angela Davis. Ja. Louis Cobalan. Du bist gut. Nelson Mandela. Mensch. Ja, damit er den nächsten Film drehen konnte, alles klar. Freiheit für wen auch immer. Und ich meine, es ist nicht ganz lustig, dass das alles oft nicht eingetroffen ist. Oder wenn es eingetroffen ist, dann waren die Menschen gebrochen, belastet, traumatisiert, würde man heute immer wieder auch sagen. Freiheit für Maria M. Wer ist Maria M.? Ihr wisst es, wir sind in der Passionszeit, wir sind in der biblischen Geschichte kundig. Maria Magdalena. Eine Frau mit Allerweltsnamen. Wir haben mindestens eine Maria in unserer Gemeinde. Und das ist gar nicht mal so lange üblich, dass eine Frau Maria genannt wurde in unseren Breiten. Das war ein zu heiliger Name. So vielleicht vom Gefühl her, wie wir weniger unsere männlichen Kinder Jesus nennen würden. In spanischsprachigen Ländern ist das gar nicht so schlimm. Wir haben auch ein Jesus im Orchester, zum Beispiel im Theater. Das hat sich also geändert. Maria, gleichbedeutend mit Miriam, das haben wir auch hier in unseren Breiten, oder Mariam. So heißen auch Frauen, die aus Syrien oder anderen arabischen Ländern kommen, ein üblicher Name. Von der Bedeutung her, die Geliebte. Und, was mir besonders gefällt, die Wohlgenährte. Die Geliebte, Wohlgenährte könnte man daraus machen. Also alle wohlgenährten Frauen, das ist was Gutes für euch. Eine gute Nachricht. Maria aus Magdala. Die Frau, die in besonderer Weise in der Auferstehungserzählung der Evangelien hervorgehoben wird. Und wenn jemand besonders hervorgehoben ist, wir wissen das im normalen Leben auch, ist er eine Projektionsfläche. Die Leute, wir alle, benutzen sie sozusagen, um unsere Wünsche, um unsere Vorstellungen auf sie zu projizieren. Einerseits ist sie die gerettete Sünderin, gern auch auf Gemälden etwas verrucht, halbnackt dargestellt. Ihr müsst mal im Netz gucken, wenn euch das interessiert. Also andererseits ist sie die Besessene, die geheilt wurde. Dann wieder die Frau, der ein Liebesverhältnis zu Jesus nachgesagt wurde. Daraus entstand dieses Musical Jesus Christ Superstar. Und diejenige, und die kennen wir am besten, glaube ich, der auferstandene Jesus als Erste am Grab begegnete. Sie wird dargestellt als wohlhabende Spenderin von Salben, die Jesus mit ihren langen Haaren die Füße trocknete, und im Mittelalter war das relativ üblich. Und jetzt fällt mir ein, dass ich doch noch ein Bild mitbringen ließ. Das ist ein In-Echt-Bild, keine Fotografie, sondern kürzlich fertiggestellt von der BEA. Und da sehen wir die Maria Magdalena mit diesem Salbgefäß. Eine sehr übliche Darstellung. Und die BEA hat sich sozusagen unser Gottesdienst- und Predigtthema zu Herzen und zu Pinsel genommen und hat das so versucht hinzubringen, diese gewisse Einsamkeit, die Maria dort hat. Ich habe mit Bea jetzt keine Interpretation abgesprochen. Aber was mich sehr beeindruckt hat, ist diese Landschaft im Hintergrund, was Maria alles hinter sich gelassen hat. Und das soll auch Thema in unserer Predigt sein. Es wird vermutet, dass diese ganzen Bilder, die sozusagen die Maria im Laufe der Geschichte darstellen sollte, nicht ein und dieselbe Frau gewesen ist. Fakt ist, dass Maria Magdalenas Name häufiger als die Namen der Jünger in den Evangelien genannt wird und ihre Person und ihrem Wirken demzufolge eine große Bedeutung und Authentizität zugesprochen wird. Wir haben verschiedene Aspekte einer Persönlichkeit, die mehr oder weniger ausführlich beleuchtet werden können. Ihr fragt ja, warum sollten wir die Maria beleuchten? Mir ist es wichtig geworden, die Maria als Frau zu sehen, die in eine heilsame Beziehung mit Jesus gekommen ist und dadurch befreit wurde. Sie ist eine treue und mutige Nachfolgerin Jesu geworden. Eine Frau, die vom Opfer der Umstände, der Krankheiten, der Gesellschaft zu einer selbstbewussten Persönlichkeit wurde. Es ist nicht so lange her wie 2000 Jahre, dass es nicht möglich gewesen wäre, hier vorne zu stehen als Frau und eine Predigt zu halten. Manche können sich erinnern, dass das ein Prozess gewesen ist oder die Moderation zu machen. Für den Kindergottesdienst waren Frauen immer gern gesehen, obwohl das eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist, so für die Küche und für die Kinder, aber eher weniger hier vorne zu stehen. Und ich glaube, man kann froh sein darüber, nicht unbedingt jetzt über mich, aber generell, dass eine Offenheit da ist, das zuzulassen. Und vielleicht hat ein bisschen auch die Maria Magdalena dazu beigetragen. Und ich habe mir das so vorgestellt, ein gebeugter Rücken richtet sich auf, strafft sich, ein Gesicht bekommt Ausstrahlung, weil es in eine Bindung zu Jesus gekommen ist. Menschen können verändert werden. Und wir wissen, dass Menschen, die traurig und nach unten gebeugt gehen, haben keinen Blick auf die Welt. Und wenn es gelingt, durch Jesu Liebe und die Liebe von anderen Menschen, diesen Menschen aufzurichten, ihnen die Schönheit der Welt zu zeigen, dann ist das Leben auch wertvoller. Und ich glaube, das stand auch in ungefähr in dieser Richtung in unserem Gemeindeblatt, als wir von der Gründung der beiden Gruppen geschrieben haben, unsere Zeit. Ihr wisst, dass das Menschen, die Phasen von Traurigkeit und Depressionen durchleben, sich gemeinsam dann auch ermutigen können, dass diese Welt bunter ist, als sie es gerade im Moment sehen. Und von dieser Maria Magdalena können wir in dieser Hinsicht auch was lernen. Es geht um Freiheit von allen Projektionen und Zuschreibungen, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Und letzten Endes ist meine Interpretation der Maria Magdalena auch eine Projektion, Zuschreibung. Aber sie kann sich nicht wehren. Ich habe ein Bild gefunden, was dieses Verhältnis ausdrückt. Es gibt über die Jahrhunderte sehr viele Bilder von berühmten Malern. Das ist vielleicht sehr realistisch. Kein Jesus mit blonden Locken. Keine Maria, die gestylt ist, sondern eigentlich sehr Menschen, so wie du und ich und wie wir sie auf der Straße ihnen auf der Straße begegnen können. Es gibt alte Quellen, die tatsächlich von einem besonderen Verhältnis zu Jesus in der Zeit der Wanderschaft durch Galiläa berichten. Deshalb soll es sogar zu Neid und Streit unter den Jüngern gekommen sein. Sie wird in diesen Quellen oft als Gefährtin Jesus bezeichnet und das ist ein dehnbarer Begriff, der geistliche und menschliche Seiten hat. In den sogenannten Apokryphen, also den Schriften, die nicht in den Kanon der jetzigen Heiligen Schrift aufgenommen wurden, gibt es Hinweise, dass Maria Magdalena als besonders würdig erachtet wurde, Jesu Botschaft weiterzusagen. Und wir sehen das ja auch in dieser Geschichte, die wir gut kennen, von den Ereignissen am Grab und der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, in den uns überlieferten Evangelien und das Zitat, das die Jenny vorhin brachte, kam, ja genau aus dieser Begegnung, Rabuni, Meister, diese Anerkennung, dieses Wiedererkennen von Jesus, dem Auferstandenen. Und sie ist losgelaufen und hat die gute Nachricht von der Auferstehung den Jüngern gebracht. Und deswegen wird sie von manchen auch Apostelin der Apostel genannt. Letzten Endes wissen wir aber zu wenig, um Maria Magdalena in eine Richtung hin festzulegen. Später entstanden Legenden und die haben viele Wünsche und Vorstellungen von den Leuten, die zu dieser Zeit gelebt haben, transportiert. Fakt ist, dass Maria Magdalena eine Frau war, die von 7 bösen Geistern gequält wurde. So steht es in der Bibel. Welche Diagnose wir heute stellen würden, man könnte sagen Epilepsie, vielleicht auch Schizophrenie. Andere Ausleger meinen, sie habe eine besonders schwere Krankheit gehabt und deswegen diese Umschreibung mit 7 bösen Geistern. Ich habe mir überlegt, wenn ich so ein Leben hätte, wie würde ich da leben in dieser Gesellschaft damals, wo die Aussätzigen aus der Familie raus mussten und sich irgendwo in den Höhlen verkriechen mussten, wo Jesus Menschen geheilt hat, wo auch da ein böser Geist dann in die Schweine gefahren ist und dergleichen. Fakt ist, sie war eine Außenseiterin. Sie musste von der Familie abgesondert leben. Vielleicht immer schuldbewusst, dass sie nicht wie andere Frauen funktionieren würde, dass sie womöglich eine Sünde begangen habe und deshalb von Gott mit Krankheit gestraft wird. Interessant ist auch, wenn man versucht rauszukriegen, ja, wo kommt sie denn her? Sie ist definiert durch ihre Geburtsstadt oder ihre Herkunftsstadt, Magdala. Nicht die Frau von oder die Tochter von jemanden. Und das deutet darauf hin, dass sie unverheiratet war, dass sie vielleicht auch kinderlos war. Wie wir wissen, eine unbarmherzige Mischung im damaligen sozialen Umfeld. Wer den Chosen-Film gesehen hat, der erinnert sich vielleicht an eine wichtige Szene am Anfang. Da ist Maria Magdalena ziemlich verwahrlost dargestellt und sie sucht Hilfe und sucht diese bei Nikodemus und Nikodemus ist ratlos und kann ihr nicht helfen. Sie versucht es weiter und ich lese aus Lukas 8, Vers 1 bis 3. In der Folgezeit durchzog Jesus Städte und Dörfer. Überall sprach er öffentlich und übermittelte Menschen die gute Nachricht von Gottes kommende Wirklichkeit. Seine 12 Gefährten waren mit ihm unterwegs und auch eine Gruppe von Frauen, die er von der Macht der bösen Geister befreit und von Krankheiten geheilt hatte. Und das ist der Wendepunkt im Leben von der Maria Magdalena. Eine Begegnung, die in die Tiefe ihrer Seele geht, die sich auswirkt auf alle Lebensräume. Jesus erkennt ihr Elend. Der Nikodemus hat es auch erkannt, aber er hatte kein Mittel dagegen. Jesus schaut sie an, so belastet, wie sie ist, so zerrissen in ihrem Denken, so an die Seite gestellt als Frau. Du bist ein Gott, der mich sieht. Diesen Satz hören wir jetzt seit einigen Monaten öfter. Aber da trifft es zu, der mir Ansehen gibt, singen wir nachher. Du bist ein Gott, der mich sieht. Auch wenn wir jetzt nicht so schwere Lasten des Lebens aufgebürdet bekommen, hat jeder von uns das Bedürfnis, gesehen zu werden. Und nicht in erster Linie gleich bewertet und in Schubladen gesteckt. Du bist chronisch krank. Du bist dick. Du bist homosexuell. Du hast keine Kinder. Du bist nicht belastbar. Du bist alkoholkrank. Du bist. Jeder von uns ist mehr, als so ein Wort es fassen kann. Und Gott sieht dich. Jesus erkennt dich an. Und das Gute ist, Jesus befreit dich auch zum Handeln, zur Nachfolge. An Maria Magdalena können wir das sehen. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Verrückt. Es geht. Maria Magdalena ist mehr, als wir von ihr wissen und als Legenden sich ausdenken können. Deshalb geben wir ihr auch die Freiheit von all den Bildern, die wir uns und unsere frommen Vorfahren sich gemacht haben. Die sind nicht schlecht, diese Bilder. Und sie können uns was mitgeben. Viele begabte Maler, Komponisten und Schriftsteller haben dabei mitgeholfen. Und wir haben etwas, womit wir uns auseinandersetzen können, wo wir uns fragen lassen können. Und auch mit dem Bild von Bea. Ich kann mich fragen lassen, wie stehe ich alleine vor diesem dramatischen Hintergrund einer Kreuzigung, eines Verlassenwerdens? Was kommt dann? Ich finde, diese Maria Magdalena fragt dich, was kommt? Und wer ist schon das Bild, was andere sich von ihm machen? Wir sind mehr als die Summe von Einzelteilen oder gar Organen. Maria Magdalena wurde von Jesus geheilt, weil sie unabhängig war, konnte sie ihm nachfolgen. Sie hat sich für ein Leben in seiner Nähe entschieden, hat Zeit und Geld und persönliche Begabung eingesetzt. Das sind so Dinge, die wir auch hier im Gemeindeleben ja tun, sonst würde diese Gemeinde nicht leben. Und sie hat ihre neue Freiheit von ihrer Krankheit, von gesellschaftlichen Zwängen zu einer Bindung an Jesus genutzt. Sie ist eine treue Nachfolgerin geworden und hat es gewagt, bis zur Hinrichtung nachzufolgen, bis Jesus gekreuzigt wird. Und sie war eigentlich mutiger als die Jünger. Wenn ihr die Passionsgeschichte euch nochmal durchlest, Maria Magdalena ist bis ans Kreuz nachgefolgt. Man könnte sagen, naja, vielleicht hat sie sich unauffällig verhalten oder war im richtigen Moment am richtigen Ort, dass das ging. Aber auch Frauen und Kinder wurden in so einer Art Sippenhaft mit umgebracht von den römischen Besatzern, wenn es darauf ankam. Also es war gefährlich, Jesus nachzufolgen bis zum Kreuz. Und ich habe so überlegt, es kann natürlich auch sein, dass die Römer auf sie gar nicht geachtet haben, weil ja Pilatus keine Schuld an ihr fand. Es war also eigentlich die Schuld des jüdischen Volkes und dessen Machthaber.
Einige Frauen hatten von Weitem zugesehen. Unter ihnen war Maria Magdalena, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und von Josef und Salome. Frauen, die ihm schon gefolgt waren und gedient hatten, als er noch in Galiläa war. Und noch viele andere standen dabei, die alle mit Jesus nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Es wurde nun schon Abend und es war Rüsttag, der Tag vor Sabbat. Da wagte es Josef aus Arimathea zu Pilatus zu gehen und ihn um den Leichnam von Jesus zu bitten. Er war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates und einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warten. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz ab und wickelte ihn darin ein. Dann legte er ihn in eine aus dem Felsen gehauene Grabhöhle und wälzte einen Stein vor den Eingang. Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Josef, beobachteten, wohin der Leichnam von Jesus gelegt wurde. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um zum Grab zu gehen und den Leichnam von Jesus zu salben. Sehr früh am Sonntagmorgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Die Sonne war gerade aufgegangen, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie noch gefragt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt hinblickten, sahen sie, dass der riesige Stein zur Seite gewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und erschraken sehr, als sie innen auf der rechten Seite einen jungen Mann im weißen Gewand sitzen sahen. Der sprach sie gleich an und sagte: Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, das ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Und nun geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen und dem Petrus: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, so wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen stürzten die Frauen aus der Gruft und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie mit niemandem darüber redeten. Nach seiner Auferstehung am frühen Sonntagmorgen erschien Jesus zuerst der Maria Magdalena, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten, und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht.
Tja, sie glaubten ihr nicht. Wie mag das alles für Maria Magdalena gewesen sein? Jesus ist tot, wieder. Tiefe Verlassenheit. Heute sagen wir zu so einer Situation, man wird getriggert. Diese Verlassenheit, diese Einsamkeit, dieses vollkommene, ja, das Boden unter den Füßen weggezogen Gefühl. Es ist wiedergekommen, Jesus war tot. Sie hat es ja selbst erlebt. Und vielleicht hat sie sich auch mit so einem Gang an das Grab gerettet, in Traditionen, in Dinge, die einem Halt geben können in solchen Situationen. So wie wir, wenn ein Mensch gestorben ist, erstmal voll mit Aktivitäten sind, um die Trauerfeier zu organisieren, um die Kaffee und Kuchen zu organisieren und all solche Dinge. Und irgendwann kommt aber der Punkt, wo man sagt, der ist ja wirklich nicht mehr da. Und als wir jetzt von dem Heimgang von Jürgen hörten, haben wir zu Hause auch so gedacht, jetzt ist der wirklich nicht mehr da im Gottesdienst. Selbst wenn man sich im Gottesdienst daran gewöhnt hat, ihm zu begegnen. Das ist ein Einschnitt und das wird bei jedem so sein, der hier aus unserer Mitte gehen wird. Und wir werden dem nicht entkommen. Jesus war tot und sie ist gegangen und mit ihren Freundinnen hat sie versucht, Gutes zu tun über den Tod hinaus. Und dann begegnet ihr der Auferstandene und sie erlebt das. Sie wird quasi auserwählt und erzählt es den Jüngern. Wir hatten das vorhin, Apostelin der Apostel. Und diese sagen, tjo, bin sie wieder? Wen hat sie denn da gesehen? Ist sie wieder verrückt geworden? Die Dämonen sind zurückgekehrt. Na, toll. Unfair, würden wir sagen. Aber nicht ganz außerhalb unserer Vorstellungskraft. Wie schnell sind wir dabei, Unverständliches, anderes Leben, andere Art zu leben, vorzuwerfen? Wie heißt unser Thema? Freiheit für Maria M. Für Maria Magdalena. Freiheit wovon denn nun? Von der Gebundenheit an ein altes Leben, an Krankheit, an Ausgrenzung, an Einsamkeit. Und das will Maria Magdalena nicht verlieren. Und Freiheit wozu? Zu einem sinnerfüllten Leben in Gemeinschaft Gleichgesinnter. Eine Gemeinde zum Beispiel. In Gemeinschaft aber erstmal mit Jesus, mit Aufgaben, die lebensverändernd sind. Nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Ich denke an viele, ihr, die ihr hier sitzt, unsere Gemeinde, dass sozusagen die Begegnung mit Jesus ja was auslöst. Zu sagen, ich bin da für andere, ich kann ganz anders da sein, nicht nur, weil ich muss. Und gerade so einen Beruf habe, sondern ich kann diesen Beruf meinetwegen ausfüllen mit viel mehr. Und ich habe einen anderen Blick auf die Menschen, denen ich begegne. Hier beginnt die Freiheit. Maria Magdalena ist durch die vielen Monate so sehr mit Jesus verbunden, dass sie sich nicht versteckt. sondern bis zuletzt ganz nah an ihm dran bleibt. Sie hat so viel Liebe, Annahme und Sicherheit bekommen, dass sie es wagt. Vielleicht hatte sie auch gar keine Alternative. Jesus war ihr Leben. Wie denn sonst weiterleben? Mir geht es so, dass ich in der Passionszeit, aber auch ganz besonders in den letzten Monaten, wo wir so viele Nachrichten bekommen von Dingen, die durcheinander gehen in dieser Welt, mir die Frage stelle, wie nah bleibe ich denn eigentlich an Jesus dran? Kann ich vertrauen, wenn alles, was bisher die Welt zusammenhält, zerstört wird? Und vielleicht ist das für Maria so gewesen. Das war ihre Hoffnung, dieser Jesus. Und was ist deine Hoffnung? Ja, es ist abstrakt zu sagen, Jesus ist meine Hoffnung, toll. Aber wenn es jetzt konkret wird. Ich habe mir so oft vorgestellt, wenn ich in der Ukraine leben würde und es heißt, ja, pack die nötigen Dinge zusammen und geh weg. Was packe ich denn zusammen? Wo habe ich denn meine ganzen Dinge, die wichtig sind, um nachzuweisen, was ich für eine Qualifikation habe, dass ich einen Pass habe, dass ich sonst irgendwas habe, was scheinbar wichtig ist? Oder würde ich jetzt Fotoalbum einpacken, um mich zu erinnern, was ist wichtig in meinem kleinen Koffer, den ich mitnehmen darf? Und sehe ich dann die Bilder von der Zerstörung, das ist doch mein Haus. Alles ist kaputt. Wie nah kann ich dann an Jesus bleiben? Es sterben Menschen in meiner eigenen Familie zum Beispiel auf, wo man sich fragt, ja, warum? Bringt mich das in Verzweiflung oder kann ich mich an Jesus festhalten? Bin ich auch auf meiner ganz eigenen persönlichen letzten Wegstrecke ganz nah an ihm? Meine Geschwister, die sind jetzt alle fast 80. Ja, da denke ich mir, da habe ich ja noch Zeit. Die haben gute Gene, die leben lange. Aber irgendwann ist der Punkt. Könnte ich mit Lob und Dank auf den Lippen sterben? Oder halte ich fest und sage, ach nee, noch nicht? Kann ich den Tod als Freiheit akzeptieren? Das ist auch so eine Frage. Ist denn das eine Erlösung? Ja, es ist eine Erlösung. Manchmal ist es das. Und manchmal sogar auch für den, der sich selber umbringt. Das ist kein gutes Thema, aber es ist so. Manche Menschen müssen dieses schwere Leben hinter sich lassen. Wir haben eine Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung und Maria Magdalena hatte diese Hoffnung. Maria ist so anders frei. Sie hat ihr Leben an Jesus gebunden und fürchtet deshalb nichts. Weder die Regeln der Besatzer noch die der jüdischen Machthaber, auch nicht die der Konvention, dass Frau dies oder jenes nicht tut. Freiheit bedeutet auch, dem Auftrag Jesus zu folgen, den er am Ende des Markus-Evangeliums seinen Nachfolgern gibt. Ich lese Vers 15. Geht los in die ganze Welt, bringt allen Menschen ganz frei und öffentlich die gute Botschaft Gottes. Und sie, die Gefährten von Jesus, zogen aus und verbreiteten Gottes Botschaft überall. Und er, der Herr selbst, arbeitete Hand in Hand mit ihnen und bestätigte ihre Botschaft durch die wunderbaren Zeichen, die überall geschahen, wohin auch immer sie kamen. Und da ist Maria Magdalena dabei. Sie gehört zu den Gefährten. Das ist also die Frage, was kommt danach? Nach der Katastrophe. Und das ist doch ein sinnvolles Leben. Gleichzeitig in Freiheit und in Bindung an Jesus. Die Freiheit, uns zu Jesus zu bekennen, seinen Aufforderungen zu folgen, haben wir zum Glück noch. Und wir sind hier ab und zu verbunden mit den Geschwistern von Open Doors. Und da kann man erfahren, dass es ja ein Privileg ist, in dieser Weise als Christen zu leben. Und Menschen ihr Leben einsetzen und wirklich auf eine, nicht nur mit dem Tode bedroht werden, sondern ganz, ja, vielleicht sogar harmlose Art und Weise aus ihrem Leben ausgeschlossen werden, was aber auch dazu führt, dass sie nicht mehr arbeiten dürfen, dass sie in ihrem Dorf nicht mehr in den Laden gehen können, dass sie ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken können. Also solche Dinge, die im Grunde genommen harmlos erscheinen, aber die trotzdem das Leben durcheinander bringen. Was machen wir aus unseren Möglichkeiten, die wir haben als Christen? Wir fahren zur Freizeit. Das ist doch schön. Wir kriegen Fördermittel, gäb's Gott. Das, was sie kriegen. Und wir sind ein Organismus, ein lebendiger Organismus. Wir geben uns Lebenshilfe, um ein gutes Miteinander ringen wir. Und das klingt nur, wenn wir einen Teil von Maria Magdalena so in uns haben. Ein Stück Freiheit aufgeben für andere. Ein Stück Freiheit aufgeben, auch an Zeit und Geld. Das für mich auszugeben, sondern ich gebe es für andere aus. Für sozusagen höhere Ziele. Wir geben Aufmerksamkeit anderen. Wir geben unsere Kraft anderen. Das ist eine große Liebe, die Maria Magdalena erfahren hat, die jeder von uns von Jesus erfahren kann. Und wir haben die Chance, von Maria Magdalena zu lernen und haben die Chance, diese Liebe weiterzugeben. Ja, es ist schwierig, na klar wollen wir das, ne? Aber wie gelingt es uns? Wie können wir das einbringen und wie können wir jeden Tag neu uns auch motivieren lassen von Jesus? Lasst uns von Maria Magdalena lernen. Amen.